온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 375. Wir beginnen mit einer Nachricht über einen ermordeten Umweltschützer aus Costa Rica. Dort wird der Prozess gegen seine mutmaßlichen Mörder neu aufgerollt.
Danach hört ihr eine Nachricht über den Aufstand in einem nordmexikanischen Gefängnis, der 49 Todesopfer gefordert hat.
Anfang Februar starb die Transaktivistin Loana Berkins in Buenos Aires. Für Argentiniens LGBTI-Bewegung war sie ein Meilenstein. Voló una mariposa. Ihr hört einen Nachruf und einen Beitrag zu ihr. Der zweite Beitrag kommt aus Guatemala. Dort haben Frauen erstmals wegen sexuellem Missbrauch und Zwangsarbeit während des Bürgerkriegs geklagt. Jetzt stehen zwei ehemalige Militärs vor Gericht. Wie immer, viel Spaß beim Hören, wünscht euch das Onda Info.
Info? Nachrichten.
In Costa Rica wird der Prozess um den Mord am Umweltschützer Jairo Mora neu aufgerollt. Jairo Mora war im Mai 2013 an einem Strand an der Karibikküste zusammengeschlagen, mit einem Geländewagen über den Strand geschleift und schließlich ermordet worden. Seine Begleiterinnen, drei US-amerikanische Freiwillige und eine spanische Tierärztin, wurden zu Opfern sexualisierter Gewalt und Raub, kamen aber mit dem Leben davon. Jairo Mora hatte seit Jahren für den Schutz der Lederschildkröten in der kostarikanischen Karibikprovinz Limon gekämpft. Angesichts der Präsenz des Drogenhandels, massiven Ausbauplänen für den Hafen von Limon und dem wachsenden Schwarzmarkt für Schildkröteneier hatte sich Mora für ein Schutzgebiet am Strand stark gemacht und oft nächtelang zum Schutz der Brutstätten an den Stränden der Umgebung patrouilliert. Vor einem Jahr endete ein erster Prozess in einem juristischen Desaster. Wegen schlampiger Ermittlungen hatte die damalige Richterin die sieben Tatverdächtigen freigesprochen. Sowohl der Mord an dem 26-jährigen Biologen als auch der Freispruch der Angeklagten hatten zu einer beispiellosen Protestwelle in Costa Rica geführt. Zudem wurde das internationale Image Costa Ricas als Vorreiterin im Umweltschutz und als Rechtsstaat schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León sind bei einer Gefängnisrevolte zwischen zwei verfeindeten Häftlingsgruppen 49 Insassen ums Leben gekommen und 12 verletzt worden. Bei beiden Konfliktparteien soll es sich um Mitglieder des Drogenkartells Los Zetas gehandelt haben. Streitursache soll der Kampf um die Vorherrschaft im Gefängnis gewesen sein. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 40 der Todesopfer durch Stichwaffen oder Schläge umgekommen. Erst zwei Stunden nach Ausbruch der Revolte war es den Behörden gelungen, die Kontrolle über die Gefangenen wiederzuerlangen. Der Gouverneur von Nuevo León, Jaime Rodriguez, begründete den Vorfall mit einem Zustand chronischer Überfüllung und fehlenden materiellen und personellen Ressourcen.
In diesem Penal haben wir eine Sobrepoblation sehr stark. Ein Penal, das eine Kapazität für 2600 hat und wir haben fast 4000 Reos.
Das Gefängnis Topo Chico sei für 2600 Menschen ausgelegt. Tatsächlich hätten sich zum Zeitpunkt der Revolte aber fast 4000 Inhaftierte in der Justizvollzugsanstalt befunden. Schon im Jahr 2014 hatte der UN-Sonderberichterstatter über Folter und Menschenrechte nach einem Besuch in dem Gefängnis Topo Chico auf die katastrophalen Haftbedingungen hingewiesen. In seinem Bericht betonte er damals insbesondere erkennbare Strukturen von Selbstverwaltung und das Problem eines hohen Gewaltniveaus. Die sanitären Anlagen seien in äußerst schlechtem Zustand und Inhaftierte seien teilweise massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. In der Folge der Revolte wurden die Gefängnisleiterin sowie zwei Vollzugsbeamte festgenommen. Zudem wurden hunderte Insassen in andere Gefängnisse verlegt. Es bleibt abzuwarten, ob es weitere Konsequenzen geben wird. ExpertInnen verlangen drastische Reformen im mexikanischen Justizvollzugswesen. Dabei fordern sie den Staat auf, insbesondere auch seiner Pflicht nachzukommen, die Rechte der Gefangenen zu schützen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL. Juli 1982. In Guatemala lässt die Armee einen Außenposten für Ruhe und Erholung errichten. Sepulsarco heißt der Ort, der ganz im Gegenteil für die Schrecken der Militärherrschaft in Guatemala steht. Ein Ort irgendwo im Osten des Landes, in der Nähe des Isabalsees und den Örtchen El Estor und Panzos. Das Soldatenkontingent befiehlt in den nächsten 6 Jahren, den Frauen in umliegenden Ortschaften für sie zu kochen und Wäsche zu waschen. Doch eben nicht nur dies. Viele Frauen wurden wiederholt vergewaltigt, oft monatelang. Für die Opfer endete dieses Martyrium nicht mit dem formellen Ende der Vergewaltigungspraxis ein Jahr später, auch nicht mit der Schließung des Postens im Jahre 1988. Drei Jahrzehnte später finden 15 Frauen den Mut, ihre Geschichte zu erzählen und Gerechtigkeit zu suchen. Unterstützt von der feministischen Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Paula Barrios von dieser Allianz gegen das Schweigen und die Straffreiheit erläutert, worum es in diesem Fall geht.
Ellas fueron obligadas a asistir al destacamento en turnos.
Die Frauen wurden dazu gezwungen, im Schichtbetrieb beim Truppenkorps zu arbeiten. Das beinhaltete Kochen, Wäsche, Waschen, Putzen. Und immer wieder wurden sie auch vergewaltigt. Ihre Männer waren zuvor verhaftet worden und sind bis heute verschwunden. Ihre Häuser und Ernten wurden niedergebrannt. Deswegen mussten die Frauen mit ihren Kindern in der Nähe der Kaserne leben, vor allem um ihre Kinder ernähren zu können. Dieser Fall verhandelt also die sexuelle Gewalt und Sklaverei als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Está juzgando la violencia sexual, la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica como crímenes de guerra.
Im Juni 2014 werden zwei ehemalige Offiziere verhaftet und seit Anfang Februar wird der Fall nun vor Gericht verhandelt. War Sepulsarco bislang ein Name des Grauens, wird er nun zum Symbol für die Aufarbeitung der Verbrechen der guatemaltekischen Militärdiktatur. Und mehr noch, es ist weltweit das erste Mal, dass sexuelle Sklaverei von einem nationalen Gericht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt wird. Nun sitzen diese 15 Frauen im Gerichtssaal, in ihre indigenen Trachten gekleidet, Kopf und Gesicht von Tüchern verdeckt. Als Akt der Solidarität haben auch andere Frauen im Publikum ihr Gesicht verhüllt. Nach über 30 Jahren versucht die guatemaltekische Justiz, die Verbrechen aufzuarbeiten und mit Estelma Reyes und Heriberto Valdez Asich, zwei ehemalige Militärangehörige, zur Verantwortung zu ziehen. Die Anklage umfasst neben der Versklavung und sexualisierten Gewalt auch das Verschwinden lassen und den Tod von mindestens 4 Menschen. Die Aussagen der Frauen sind im Gerichtssaal kaum hörbar. Leise schildern Petrona Choc und Rosalina Tuyuk ihre schrecklichen Erfahrungen auf Kikchi, sprechen dabei mehr zum Übersetzer als ins Mikrofon. Wie die Soldaten zunächst die Männer ermordet und dann Häuser und Ernten niedergebrannt hatten. Wie die überlebenden Frauen mit ihren Kindern dann zum Lager der Mörder ziehen mussten, um nicht zu verhungern. Dass sie dort für die Soldaten kochen und waschen mussten und immer wieder vergewaltigt wurden. Dass einige von ihnen in die Berge flüchten konnten. Dass dort, wie im Fall von Rosalina Tuyuk, ihre Kinder an Hunger und Kälte gestorben sind.
Die Psychologin Monica Pinzon hat die 15 Frauen untersucht und beschreibt im Prozess das immense Leid, das die Opfer bis heute in sich tragen. Ein Wort fällt immer wieder: Susto. Das spanische Wort lässt sich mit Entsetzen übersetzen. In Kekchi bedeutet es aber viel mehr. Ein schlimmes Erlebnis, aufgrund dessen Geist, Seele und Verstand den Körper verlassen.
Rosario Cho presenta síntomas de dolor emocional, vergüenza, susto, dificultad para dormir.
Rosario leidet unter emotionalem Schmerz, Scham, susto, unter Schlaf- und dissoziativen Störungen. Der Schmerz ist in ihrem Leben bis heute gegenwärtig. Die Suche nach den Verstorbenen und der Wunsch, sie bei sich zu haben, all das bleibt bestehen. Begleitet von Schuldgefühlen, weil sie ihre kleinen Kinder tot in den Bergen zurücklassen mussten, ohne die Möglichkeit eines religiösen Rituals. Margarita, als Opfer systematischer sexualisierter Gewalt, trägt in ihrem Körper das Gefühl, befleckt zu sein und gesündigt zu haben. Für eine Kekchi ist Monogamie sehr wichtig. Aufgrund der sexualisierten Gewalt, die sie erlitten hat, fühlt sie sich sündig, ohne es zu sein.
Mushuk, entweiht, durchbohrt, beschmutzt. Die Erfahrungen haben sich bis heute ins kollektive Gedächtnis der Kekchi-Gemeinden eingebrannt. Auch in die Sprache, wie die Anthropologin Mayra Ninette Barrios Torres in ihrem Gutachten nachweist.
Das Wort Mushuk hat eine tiefe Konnotation mit der Kosmologie der Kekchi. Es bedeutet, dass die Frau entweiht und beschmutzt wurde. Ihre soziale und spirituelle Welt wurde zerstört. Die Vergewaltigungen fanden an verschiedenen Orten statt. In ihrem Zuhause, in der Dorfschule, auf Wegen. Im Lager von Sepur Sarko, während sie Kochdienste verrichten mussten. Am Fluss oder auf dem Weg dorthin, wenn sie die Wäsche der Soldaten waschen mussten.
Auch männliche Bewohner kommen im Prozess zu Wort, so Arturo Choc. Er schildert, wie die Armee in sein Dorf einfiel und 5 Menschen verschleppte, von denen niemand je zurückkam. Ihn selbst brachten die Soldaten nach Sepur Sarco.
Wir alle, die nach Sepur Sarco gebracht wurden, mussten dieses Lager aufbauen. Die haben uns das Material gestellt und dann mussten wir loslegen. Die Frauen mussten für die Soldaten kochen. Viele von ihnen waren Witwen und wurden von den Soldaten vergewaltigt.
Arturo hat damals einer Gruppe von Kekchi-Indigenas angehört, die für ihr Land Landtitel forderten. Alle, die von den Soldaten verschleppt, verhaftet, ermordet, vergewaltigt wurden, waren Teil dieser Bewegung. Das macht für den Sozialwissenschaftler Hector Rosada aus Sepur Sarco mehr als nur ein Fall systematischer Vergewaltigungen. Seinem Gutachten nach war es ein gezieltes Eingreifen von Großgrundbesitzern und der Armee, um den Widerstand der indigenen Gemeinden mit allen Mitteln zu brechen. Sepur Sarco als Beispiel des guatemaltekischen Völkermordes. In den folgenden Monaten und Jahren, damals in den 80er Jahren, sollten Armee und Paramilitärs ganze indigene Dörfer auslöschen, Frauen und Kinder massakrieren. Abertausende Tote und Verschwundene hat die Diktatur auf dem Gewissen. Auch wenn die mutmaßlichen Täter wohl niemals ihre Schuld einräumen werden, für Rosalina Tuyuk und die anderen 14 Kekchi-Frauen ist der Prozess ein schwieriger, aber auch ein befreiender Schritt.
Jetzt ist das für mich kein Weg der Angst mehr. Es ist der Moment gekommen, um zu sprechen, um endlich nicht mehr leiden zu müssen, was wir erlitten haben. Dass meine Enkelinnen und andere Frauen niemals mehr so etwas erleiden müssen. Wir haben uns erhoben und wir sind losgegangen, um Gerechtigkeit zu suchen.
Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, плечатый плед, не нажатый во время курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа
крови, на рукаве мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай.
Volo und Mariposa.
In einer Welt voller kapitalistischer Würmer muss man Mut haben, ein Schmetterling zu sein.
Dieses Zitat von Loana Berkins, einer der bekanntesten Travesti-Aktivistinnen Argentiniens, trifft mit Sicherheit auch auf sie selbst zu. Anfang Februar starb Loana Berkins im Alter von 43 Jahren nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Buenos Aires. Sie hinterlässt viele WegbegleiterInnen, die um sie trauern, aber auch viele Erfolge im Kampf um die Rechte von Travestis und Transpersonen in Argentinien. Diese wären ohne sie so nicht möglich gewesen. Eine Travesti zu sein, war für sie das Schönste, was es gibt.
Lo más lindo que hay. Un término absolutamente revolucionario, impertinente a cualquier corrección política.
Es ist ein absolut revolutionärer Begriff, der ungezogen ist und deswegen sicher vor politischen Korrekturen. Eine weitere Charakteristik des Travestismus hier ist, dass ich mich nicht definieren muss. Ich bin schwarz, Jüdin, Bolivianerin, Salteña, weil ich im Norden von Argentinien geboren bin und Feministin. Ich sehe die Welt aus Sicht der Feministin.
No, además, soy feminista. No puedo ver el mundo, sino es a través del feminismo.
Aber auch Loana Berkins hatte einen harten Weg zu gehen. In einem kleinen Dorf in Salta, im Norden von Argentinien geboren, wurde sie mit 13 Jahren von zu Hause rausgeworfen, weil sie Travesti war. Sie musste mehrere Jahre im Gefängnis verbringen, weil sie Travesti war. Sie musste wie die meisten anderen Travestis auf der Straße Sexarbeit machen, weil sie Travesti war. Dennoch, oder wohl eher deswegen, kämpfte sie Zeit ihres Lebens für Transrechte in Argentinien. Sie war Gründerin und Vorsitzende von ALIT, ein Verein, der für die Anerkennung der Identität von Travestis und Transpersonen kämpft. 2001 wurde Loana Berkins Kandidatin und Abgeordnete sowie Beraterin im Stadtparlament von Buenos Aires. Das machte sie zur ersten Travesti in Argentinien, die eine staatliche Anstellung erhielt. Ein Jahr später schrieb sie sich ein, um Lehrerin zu werden, und zwar unter ihrem eigenen, gewählten Namen. 2008 gründete Loana Berkins mit anderen Compañeras zusammen die erste kooperative Ausbildungsstätte für Transpersonen und Travestis Nadia Echazú. Dort können sich Travestis zu Näherinnen ausbilden lassen und erhalten so eine reelle Chance, mit der Sexarbeit aufhören zu können. Nach vielen Jahren des Kampfes wurde 2012 in Argentinien das Gesetz zur Identidad de Género verabschiedet. Es ist weltweit das einzige Gesetz dieser Art, dass es Personen zugesteht, das eigene Geschlecht und den eigenen Namen frei zu wählen und rechtlich anerkennen zu lassen, ohne dafür pathologisiert zu werden. Loana Berkins war eine der Vorkämpferinnen für dieses Gesetz. Als es dann verabschiedet wurde, schrieb sie jedoch, dass ihre Freude getrübt sei, weil viele ihrer Compañeras Travestis, die mit ihr dafür gekämpft haben, das nicht mehr erleben konnten. Studien zufolge sterben immer noch etwa 3/4 der Transpersonen in Argentinien, bevor sie ihr 40. Lebensjahr erreichen. Ursachen dafür sind unter anderem HIV/AIDS, gesundheitsschädliche Brustimplantate und Gewaltübergriffe. Das Leben vieler Travestis wird also immer noch bestimmt von Angst, Diskriminierung, Gewalt und Armut. Loana Berkins und die vielen Trans- und Travesti-Aktivistinnen haben viel erreicht und dennoch bleibt noch viel zu tun. So schreibt Loana in ihrem letzten Brief:
Liebe Compañeras, mein Gesundheitszustand ist sehr kritisch und erlaubt es mir nicht, euch persönlich zu treffen. Deswegen möchte ich euch über die Compañera Marlene Valle ein paar Worte schicken und euch so für eure Liebe und Zuneigung danken. Wir haben in den letzten Jahren viele Triumphe gefeiert. Jetzt ist es Zeit, standzuhalten und für ihre Kontinuität zu kämpfen. Jetzt ist es Zeit für die Revolution, denn wir werden niemals wieder ins Gefängnis gehen. Ich bin überzeugt davon, dass die Liebe der Motor der Veränderung ist. Die Liebe, die sie uns verweigert haben, ist unser Antrieb, die Welt zu verändern. All die Schläge und die Verachtung, die ich erlitten habe, lassen sich nicht vergleichen mit der unendlichen Liebe, die mich in diesen Momenten umgibt. Furia travesti siempre. Un abrazo. Warum muss ich den ganzen Tag sagen, ich bin trans, trans, trans? Weil die Gesellschaft uns nicht so nennt, weil wir ignoriert werden in der Kultur. Wir werden ignoriert in der Politik, in den Rechten. Und auch die Wissenschaft ignoriert uns.
Sagte die Transaktivistin Luana Berkins bei einem Gespräch in Buenos Aires. Trans sind Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das sie bei ihrer Geburt zugewiesen bekamen. Kein Problem? Nun ja, Geschlecht ist in unserer Gesellschaft eine sehr bestimmende Kategorie. Werfen wir einen Blick in eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort steht:
Transpersonen sind in allen Bereichen des täglichen Lebens massiven Diskriminierungen ausgesetzt. Diese reichen von Benachteiligung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und bei Karrierechancen über Ablehnung und Belästigungen bis hin zu Gewalt. Transpersonen sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitsverlust, Arbeitslosigkeit sowie Armut betroffen und arbeiten sehr oft unter ihren Qualifikationen.
Für die Änderung des Vornamens und Personenstands kämpfen Betroffene in Europa oft jahrelang vor Gericht. Immer werden medizinisch-psychologische Gutachten verlangt. In vielen Ländern ist eine operative Geschlechtsanpassung Voraussetzung. 20 Länder fordern sogar eine Sterilisation. In Deutschland bestand die Sterilisationspflicht bis 2011. 2010 schlossen sich in Argentinien feministische, schwul-lesbische und Trans-Initiativen zu einem Bündnis zusammen, um für ein Gesetz zur Geschlechtsidentität zu kämpfen. Mit Erfolg. Seit 2012 ist Argentinien das einzige Land auf der Welt, wo Menschen ihr selbstgewähltes Geschlecht selbst rechtlich anerkennen lassen können. Ohne Gutachten, ohne Geschlechtsangleichung. Allerdings auch hier nur innerhalb der bestehenden Zweigeschlechtlichkeit, also männlich oder weiblich. Sogar Minderjährige können ihr Geschlecht ändern lassen. Luana Berkins ist Feministin und in der Transbewegung aktiv. Vor 30 Jahren gründete sie ALIT, eine Organisation, die für die Identität von Travesti, Transsexuellen und Transgender kämpft. Die Bedingungen für Transpersonen waren hart.
Als wir 1983 nach der Militärdiktatur die Demokratie wieder hatten, dachten wir erst, dass sich unsere Situation verbessern würde. Aber das stimmte nicht. In Argentinien gab es weiterhin viele Transpersonen, die schwer gefoltert oder ermordet wurden. In der Gesellschaft liegt die Lebenserwartung im Durchschnitt bei 70 Jahren. Und wir starben mit 30.
Buenos Aires, Mitte der 90er. Das Tragen von Kleidern des anderen Geschlechts war verboten. Dies wurde häufig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 30 Tagen geahndet.
Die Polizei wurde immer aggressiver und wir beschlossen, uns zu organisieren und für unsere Rechte zu kämpfen. Wir wussten nicht, wie das geht. Viele waren seit dem 13. Lebensjahr auf der Straße und arbeiteten in der Prostitution. Der Anfang war schwer, weil wir nicht nur gegen staatliche Institutionen kämpfen, sondern auch die Gesellschaft überzeugen mussten, dass wir hier für Menschenrechte kämpfen. Wir hörten häufig, das ist doch kein Problem von Menschen.
Das Bündnis formulierte gemeinsam den Inhalt des Gesetzestextes, der anschließend dem Senat vorlag.
Es ist eine Ley revolucionaria, porque la hicimos, la defendimos.
Es ist vor allem deshalb revolutionär, weil wir es selbst gemacht haben. Wir haben es getragen und verteidigt, wir, Transfrauen und Transmänner. Weil wir sagten, wir warten nicht darauf, dass irgendjemand Schlaues vorbeikommt und das Gesetz schreibt.
Im November 2014 reichte das Bündnis einen weiteren Gesetzesentwurf ein. Jetzt geht es Luana Berkins darum, Entschädigungszahlungen für Transpersonen aufgrund der jahrelangen Diskriminierung, Folter und Polizeigewalt auszuhandeln.
Dieses Gesetz ist deshalb so wichtig, weil damit weltweit das erste Mal ein Staat anerkennen würde, dass wir aufgrund unserer Geschlechtsidentität so verletzbar waren, dass wir zu Unrecht eingesperrt wurden und zu Opfern des Staatsterrorismus wurden.
A las víctimas de terrorismo de Estado.
Integration auch ins Bildungssystem lautet das Motto. Es gibt in Buenos Aires seit 2 Jahren eine Schule, wo Transpersonen auf dem 2. Bildungsweg das Abitur nachholen können. Benannt ist die Schule nach Mocha Celis. Sie wurde aufgrund ihrer Geschlechtsidentität vor 8 Jahren von der Polizei in Buenos Aires erschossen.
Ich war diejenige, die sie damals tot auffand. Das war sehr hart. Wir arbeiteten gemeinsam in der Prostitution. Sie war jung, etwas über 30 und hatte niemals lesen und schreiben gelernt. Der Schule ihren Namen zu geben, schien mir die beste Möglichkeit, sie zu ehren.
Die Mocha Celis Schule wurde von TransaktivistInnen selbst gegründet. Sie wird vom Staat finanziert. Es soll eine Atmosphäre geschaffen werden, die nicht ausschließend ist.
Die Idee war, einen Raum zu schaffen, in dem es Vertrauen, Solidarität und Respekt gibt, wo die SchülerInnen zur Schule gehen, ohne Angst, ohne diskutieren zu müssen, welche Toilette sie benutzen. Ein Raum, der absolut sicher ist. Am Anfang waren es nur ganz wenige SchülerInnen, aber ich dachte, selbst wenn es nur 20 trans sind, von denen 10 oder auch nur 8 ihr Abitur schaffen, ist das ein Erfolg.
Der erste Jahrgang hat mittlerweile das Abitur abgeschlossen. Inzwischen besuchen 90 SchülerInnen die Schule. Pedro Ferkins lehrt hier Literatur.
Wir lesen, analysieren, diskutieren, streiten und reden. Aber ich hätte mir gewünscht, dass alle mehr das Wort ergreifen. Aber das ist besonders für Transfrauen schwer, von denen viele das in ihrem Leben bisher nicht gelernt haben. Das Wort oder die Sprache sind ein Stück Identität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Viele Trans sind stark durch einen Diskurs geprägt, der ihnen nicht wohlgesonnen war.
Das Gesetz zur Geschlechtsidentität ist seit 3 Jahren in Kraft. Noch ist es schwer, Bilanz zu ziehen. Viel ist in Bewegung. Letztes Jahr zum Beispiel klagte eine Transfrau. Sie wollte sich als Mutter in der Geburtsurkunde ihrer eigenen Kinder registrieren lassen. Bislang war sie als Vater eingetragen. Sie gewann den Prozess. Die Umsetzung des Gesetzes stellt die Geschlechterkonstruktion immer wieder in Frage. Ist es an der Zeit, die Kategorie Geschlecht abzuschaffen?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de